Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chemie kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Mit dabei, diesmal mal wieder zwei Leute hier. Wow, und nicht mal ein Interviewgast, sondern zwei Experten.
Wir gönnen uns nochmal.
Ja, am Ende.
Finale Furioso.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr gekommen seid bei dem Spiel gestern. Naja, egal. Also wir nehmen am Montag auf. Vor mir sitzt Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung. Und rechts von mir sitzt Tobias Große, auch Sportreporter, HFC-Experte der Mitteldeutschen Zeitung. So.
Moin.
Ja, ich bin Julius Lukas übrigens, das muss man immer mal noch dazu sagen.
Alleskönner der Mitteldeutschen Zeit.
Absolut, sehr gut, das haben wir so abgesprochen. Also, wir wollen natürlich auf das Spiel gestern, ich habe schon gesagt, wir nehmen am Montag auf, gestern war die Niederlage gegen Greifswald, da gucken wir nochmal zurück, dann natürlich dadurch, dass das letzte Spiel der Saison war, ein kleines Fazit zur Saison, dann haben wir uns zumindest auf eine Kategorie geäußert, wir hatten erstmal, eigentlich hatten wir mehr Kategorien, aber eine Kategorie Spieler der Saison und auch die ist gar nicht so einfach, aber dazu kommen wir dann später noch und dann machen wir ein bisschen Personalien und natürlich Ausblick auf das Pokalfinale, denn der große Saison, irgendjemand hat doch schon gesagt, dass das Spiel eigentlich die Saison entscheiden wird. War das so?
Naja, ich würde mal sagen, wenn das jetzt tatsächlich verloren geht, gebe ich der Saison eine 4-. Und wenn das Spiel gewonnen wird, kannst du, glaube ich, mit einer guten 2 rausgehen.
Ja. Okay. Aber wir bleiben mal in der Folge. Also dann natürlich noch.
Das 4- ist ja auch noch ausreichend, wa?
Nee, das ist nicht
ausreichend, wenn das verloren geht.
Die sind aber jetzt als Zweiter durchs Ziel galoppiert, das ist ja noch nicht so schlecht. Okay, Greifswald irgendwie, also mein Gefühl war, hätte einer der Schüsse am Anfang, ich glaube es waren alle Niedfeld, gesessen, dann wäre das Ganze anders ausgegangen, aber dann ist es komplett gekippt und dann war es eigentlich auch allen egal.
Ja, also ich glaube, man kann das so ein bisschen tatsächlich recht psychologisch erklären, also wenn man gesehen hat, das war schon so alles oder nichts vom HFC, also sehr luftig verteidigt, sehr viele Spieler vorne gelassen, halt einfach in dem Versuch zu sagen, dieses Wunder irgendwie zumindest aus eigener Kraft, sie hätten ja auch 10-0 gewinnen können, es hätte ja nicht gereicht, dadurch, dass Lok gewonnen hat, das nur als Nebensatz, irgendwie möglich zu machen und hat ja dann auch Chancen, da hätte durchaus ja auch mal einer reingehen können und dann entwickelt sich das vielleicht anders, aber dann kommt es halt anders, sie sind luftig, Greifswald kontert sie aus, 1-0, dann ein Sonntagsschuss rein, 2-0 und dann war halt auch allen klar, da passiert heute nichts mehr. Und dann ist, glaube ich, dieser Schalter im Kopf dann auch irgendwie ausgegangen. Und ob es dann 4-0 ausgeht, 2-0, das ist mir jetzt in dem Tag tatsächlich relativ egal.
Ja, war es ja dann auch rein von allem egal. Ob es 4-0 war natürlich die höchste Saisonniederlage, glaube ich, aber im Endeffekt dann auch wirklich egal. Tobias, hattest du eigentlich vorher noch irgendwie Hoffnung oder so? Gab es dann noch irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das vielleicht klappt es ja doch, aber...
Ja, ich glaube, die Hoffnung hätte man sich schon sehr, sehr bunt malen müssen. Also aufgrund dessen, wie die Konstellation war, war die bei mir persönlich zum Beispiel zumindest verschwindend gering, dass das wirklich noch reicht. Weil Lok war sich sicherlich auch bewusst, wie das alles abläuft. Und man könnte beim HFC jetzt zwar darauf setzen, dass das vielleicht so läuft wie letzte Woche gegen Zehlendorf, aber man muss dazu auch sagen, ich war mit Fabian letzte Woche im Stadion, das war jetzt auch nicht viel Gegenwehr, die da von Zehlendorf kam. Und da stand auf der Gegnerseite jetzt auch nicht so viel Qualität, wie es jetzt Greifswald aufbieten kann, vorne mit Benjamina, Vogt, Gotscher. Und wenn man dann so luftig verteidigt, da wird das schon mal ein, zwei Mal eher genutzt, wie man dann schnell
richtig
gesehen hat.
Da haben die richtig Spaß dann, wenn das...
Da haben die dann richtig Spaß, genau. Hat man ja auch bei dem dritten Tor, war es glaube ich, von Benjamina gesehen,
das
wo
war schon, das war schon fast frech.
Sven Müller ein bisschen ins Karussell schickt und dann auch Löh nochmal auswackelt. Also das war dann ein bisschen zu viel des Guten.
Der hat damit, glaube ich, sogar auch Torschützen?
Nee, Beinhauer geblieben, genau.
Okay, hat ja noch Tor geschossen?
Der hat nochmal getroffen.
Achso, okay, dann okay, schon. Das habe ich nicht so genau, habe ich jetzt mir nicht angeguckt. Ja, Lok dann am Ende, ich meine, wir haben da oft drüber gesprochen, einfach eine saugute Saison gespielt, am Ende nochmal spannend gemacht, aber ansonsten, glaube ich, kann man da auch ohne zu viel Neid sagen, sind einfach verdient in die Relegation.
Kann man nur sagen, Glückwunsch, sie waren die beste Mannschaft der Saison. Ich glaube, daran zweifelt niemand. Ja. Also, ich glaube, selbst wenn der HFC jetzt irgendwie noch vorbeigefallen wäre, hätte ich jetzt gesagt, so in Summe, ist dann natürlich Quatsch, aber so wie sie aufgetreten sind, den besten Fußball gespielt, auch meiner Meinung nach, vielleicht mit Abstrichen mal ab und zu Jena an guten Tagen oder Erfurt, aber so in der Konstanz, muss man schon sagen, Chapeau, hätte ich dieser Mannschaft in der Zusammenstellung nicht zugetraut, aber sie haben das dann durchgezogen, offensichtlich auch sehr gut trainiert von Jochen Seitz und jetzt, denke ich, kann man als Fan des Ostfußballs ihnen den Daumen drücken und auch als Sympathisant des HFC, weil, ja, ist ja jetzt nicht besonders schwierig, weil wenn Lok aufsteigt, ist ein Konkurrent weniger da.
Das Duell willst du nächstes Jahr nicht nochmal haben eigentlich sozusagen.
Ist natürlich auch jetzt nicht gesagt, wenn sie scheitern, kann natürlich gut sein, dass dann dort doch einige andere Angebote bekommen und dann schnell weg sind, dass es dann vielleicht auseinanderfällt, was man ihnen dann natürlich auch nicht gönnt als Meister. Dieses unsägliche Thema hatten wir jetzt ja auch schon oft im Podcast, also. Und ich glaube, Havelse, die Feierabendfußballer da aus dem Norden, könnten es auch verkraften, wenn sie da in ihrer Regionalliga bleiben. Die dürften ja noch nicht mal in ihrem Stadion weiterspielen. Also ich glaube, für die wäre der Wunschschmerz einer Relegationsniederlage nicht ganz so groß wie für
Lok. Ja, aber trotzdem, Lok hat das ja schon durchgemacht gegen Ferl. Das ist
klar, kann natürlich passieren.
Also, Ferl war ja auch nicht so der Gegner, wo man gesagt
hat. Zwei Spielen, das ist halt beim Fußball, kann ja sowieso. Ja, klar. Also ein abgefälschtes Ding ist halt echt, ja. Kann schnell
umgehen. Wir werden sehen, wir drücken, also ich jedenfalls, und glaube ich, wie du schon sagst, viele andere auch drücken da Lok durchaus die Daumen.
Der kleine Vorteil vielleicht, dass die jetzt bis zum Ende ja auch wirklich mussten. Wir haben jetzt noch das Landespokalfinale gegen Aue, da ist es auch nochmal richtig. Also die gehen, glaube ich, wirklich mit Wettkampfhärte rein. Havelse ist ja seit April schon Meister.
Kannst du sagen, die sind Monaten schon durch.
Das könnte schon ein kleiner Vorteil sein für Lok, kann ich mir vorstellen. Kleiner Nachteil, sie haben natürlich das Rückspiel dann auswärts, das ist natürlich ein bisschen doof.
Ja, absolut. Okay, wir gucken, aber es ist natürlich auch immer cool, so Relegationsspiele noch zu haben und Lok, dass die nicht nochmal bei uns bleiben, wäre ja auch ganz, ganz sinnvoll. Ja, gucken wir auf die Saison. Tobias, was war gut, was war schlecht? Also ich meine, wir haben es ja jetzt gerade schon ein bisschen angerissen. Ich meine, im Endeffekt über 70 glatt, Punkte genau, glatt 35 Hinrunde, 35 Rückrunde zu landen, ist jetzt auch nicht schwach.
Nee, also das ist absolut keine schwache Saison in der Liga. Wenn man sieht, dass die Mannschaft ja im letzten Sommer nach dem Abstieg aus, glaube ich, zwei Spielern bestand, die Vertrag hatten und dann komplett neu aufgebaut werden musste. Es hat sich alles ziemlich schnell gefunden, schneller als manche wahrscheinlich gedacht haben. Wenn du dann am Ende mit 70 Punkten rausgehst, damit wirst du wahrscheinlich in 6 von 10 Fällen Meister. Mhm. Jetzt hast du halt eine Mannschaft, die nochmal deutlich besser war, deutlich konstanter war. Das war soweit schon mal gut, wenn man es jetzt runterbrechen möchte, so rein auf das, was man zu sehen bekommen hat, spielerisch und so, dann gibt es da auch Sachen, die richtig gut funktioniert haben, so was jetzt das hohe Anlaufen, das hohe Angreifen angeht. Jetzt nur ganz kurz abzuschweifen, wo es halt Nachholbedarf gibt, um dem der Frage vielleicht gleich vorwegzukommen, ist halt so das Fußballerische, finde ich. Also da geht dem HFC ein bisschen was ab. Es wirkt manchmal ein bisschen uninspiriert, wenn nicht irgendwo ein hoher Ballgewinn herkommt oder mal eine Einzelleistung vielleicht irgendwie durch Hartmann oder Polat auf außen. Dann tut man sich da so ein bisschen schwer, sich durchzuspielen. Das ist jetzt so die große Aufgabe dann für den Sommer und für die kommenden Monate, da noch ein bisschen mehr Punch und Konzept zu entwickeln,
meiner Meinung nach. Das geht mir auch irgendwie so, weil das ist auch so ein bisschen, was man ja auch schon seit... Ja, jetzt nicht erst diese Saison mitschleppt, so dass dieser Begeisternde irgendwie so, der gibt immer mal wieder geile Spiele so, aber so, dass das mal so jetzt dauerhaft Einzug hält, ist irgendwie nicht so mein Eindruck.
Ja, um jetzt nochmal auf Lok vielleicht zu verweisen, die Basis, die hatten, die war, glaube ich, bei denen deutlich höher, die haben viel stabiler, also bis jetzt ganz am Ende haben sie ja so ein bisschen gewackelt, aber muss man auch sagen, wackeln, dann haben sie 0-0 gegen Greifswald gespielt, gegen die der HFC jetzt 4-0 verloren hat, also ich glaube, das einzige richtige Ausrutscher war diese Niederlage gegen Zehlendorf. Die haben halt viel stabiler ihren Spielstil rübergebracht, als es der HFC konnte. Der hat in vielen Heimspielen, ist ja dann auch das Heimteam geworden, wirklich Wucht auf den Platz gebracht, seine individuelle Qualität ausspielen können. Aber gerade dann bei den Auswärtsspielen und gerade gegen so kleine Mannschaften hat man dann doch auch gesehen, so diese richtig stabile spielerische Basis, die ist dann manchmal nicht so da gewesen. Wenn dann so die Einzelkönner, eben Hartmann angesprochen oder auch Polat, der dann dazu kam, nicht so diesen Tag hatten, dann wurde es auch recht schnell bieder und dann wurde es auch recht schnell krampfig und dann war man auch recht schnell bei einem Punktverlust, den man eigentlich sich dann nicht erlauben kann, wenn man halt so einen starken Konkurrenten hat. Und ja, das ist, glaube ich, so, wenn man jetzt rein auf das Aufgabenheft des Trainers guckt, ist das so das, wo, oder des Trainerteams, wo sie sich steigern müssten, und dann könnte man sicher jetzt auch noch über die Personalien sprechen, ein, zwei Optimierungsfälle gibt es natürlich auch im Kader, wo man sagen kann, da kann man schon noch den Kader besser machen.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Chance, dass die Mannschaft jetzt eben eine Saison so hatte, wo sie sich mit allem erstmal irgendwie selbst zusammenfinden, du hast gerade gesagt, Tobias, zwei Spieler am Anfang überhaupt nur unter Vertrag gehabt, so eine Mannschaft sich zusammengefunden, jetzt haben sie noch so eine Saison, wo sie einfach quasi jetzt nochmal all diese Sachen ausformen können, sage ich mal, als Mannschaft, also diese ganzen spielerischen. Ist das auch eine Chance, dass sie jetzt nicht gleich in die dritte Liga und ganz andere Herausforderungen dort haben?
Ja, ich glaube, das kann man auch als Chance sehen. Daniel Mayer hat ja auch schon mal gesagt, wenn es vor ein paar Monaten schon, wenn es nicht reichen sollte, dann startet man auf einer deutlich höheren Stufe in die nächste Saison. Das ist, glaube ich, richtig, weil die Mannschaft wird ja zum großen Teil zusammenbleiben. Die kennen sich jetzt untereinander, die wissen, was der andere macht. Und wie Fabian schon sagt, wenn du da noch so zwei, drei Positionen vielleicht optimierst, dann kann das auch nochmal deutlich besser aussehen. Von daher ist das auf jeden Fall eine Chance.
Kommen wir mal noch,
wenn ich kurz noch reingrätschen kann und sozusagen die Gegenposition, man kann nicht früh genug wieder aufsteigen. Also es wird ja auch nicht einfacher nächstes Jahr. Also man hat ja immer noch Relegation und ja, also es wäre auch nichts verkehrt gewesen, jetzt einfach direkt wieder aufzusteigen.
Ja, absolut. Da hätte sich, glaube ich, auch keiner beschwert. Und ich hatte letztes Jahr, als das mit dem HFC so kompliziert war, habe ich ja auch mit jemandem von Cottbus mal gesprochen, die auch gesagt haben, dass irgendwann sitzt man sich da so fest und wenn man da nicht irgendwie rauskommt, dann wird es schwierig. Aber Cottbus ist ja auch ein super Beispiel. Ja, ich meine, die haben jetzt sind aufgestiegen und haben dann gleich eine Mega-Saison gespielt. Sind jetzt in der Relegation.
Ja, man greift ja immer so ein bisschen inhaltlich vor, aber man muss natürlich auch sehen, jetzt wird der HFC nochmal eine gute Rolle spielen können, finanziell auch auf einem ähnlichen Niveau agieren können und die Mannschaft bleibt ja auch zusammen, aber man kann natürlich auch sagen, also 5, 10 Jahre funktioniert das nicht, irgendwann musst du dann halt Abstriche machen einfach in dieser Regionalliga.
Das ist klar. Also solltest du dir jetzt nicht zu gemütlich machen in der Liga.
Das sieht man auch bei den ganzen Clubs, die es jetzt ewig schon nicht geschafft haben, wieder hochzukommen, also Chemnitz, Zwickau, Jena, Erfurt. Also, Erfurt ja mit noch einem krasseren Absturz.
Zufrieden darf man damit jetzt nicht unbedingt sein. Also mit den 70 Punkten und so weiter, das ist wirklich nicht verkehrt, aber man sollte jetzt nicht so mit dem Gefühl rausgehen, ja, passt schon. Ich glaube, das wäre falsch.
Genau, der mögliche Aufstieg nächste Saison ist ja keinesfalls sicher. Also da muss man auch erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Okay, jetzt diese eine Kategorie, die wir uns vorgenommen haben, Spieler der Saison. Ich muss lachen, weil wir vorher schon kurz geredet haben und uns, glaube ich, in einem einig waren, nämlich so richtig den Spieler der Saison gab es eigentlich nicht und es gibt auch kein kleines Krüppchen, was da vorne sozusagen herausragt oder aus der Mannschaft herausragt. Ja, sagt mir eure Gedanken dazu. Ihr könnt doch gerne, wenn ihr wollt, schon irgendwie einen Namen in den Raum werfen, aber
ich glaube, man könnte tatsächlich jetzt für ein paar Spiele Argumente machen, weil es halt keinen gibt, der so, den man halt wirklich da auf das
Podest heben möchte.
Mit der Goldmedaille, weil so einen herausragenden gab es nicht. Man kann es wahrscheinlich auch so in Saisonphasen trennen. Der Spieler der Hinrunde war ja Jan Löhmannsröben, hier offiziell geadelt und ausgezeichnet in unserem Lieblingspodcast. War in der Rückrunde dann nicht mehr so stark wie in der Hinrunde. Deswegen ist jetzt auch nicht so einfach, es ihn jetzt einfach qua wieder auf das Podest zu heben. Ich glaube, ich würde ihn am Ende dann doch dazu erküren, einfach aufgrund der starken Hinrunde. Und die Rückrunde war jetzt auch nicht schlecht, aber sie war einfach nicht mehr so herausragend. Ja. Aber er hat halt quasi konstant durchgespielt. Da war keine Verletzung, da war kein längerer Ausfall. Da war jetzt auch kein krasses Schnitzerspiel. Also er hat schon immer mindestens solide gespielt, würde ich sagen. Deswegen würde ich wahrscheinlich am Ende bei Jan Löhmannsröben bleiben, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt die herausragende Saisonleistung. Aber auch mit der Vita, wie er gekommen ist, was man erwarten konnte, glaube ich, hat er das insgesamt verdient und hat auch wirklich alles zusammengenommen, eine sehr gute Hinrunde und dann, sage ich mal, eine gute bis befriedigende Rückrunde gespielt und dann kommst du bei einer 2+, kommst du raus und das ist ja dann aller Ehren wert.
2+, Mensch. Tobias, jetzt du.
Ja, ich glaube,
du darfst doch gerne andere Namen nehmen.
Nee, ich würde das grundsätzlich erstmal so unterschreiben. Man kann noch Fabrice Hartmann ins Rennen werfen, der jetzt in der Rückrunde sehr gut gezündet hat und, weiß ich gar nicht, 6, 7, 8 Tore gemacht hat in der Rückrunde alleine. Bei dem hast du allerdings den Makel, dass er in der Hinrunde noch nicht so richtig funktioniert hat. Ja. Dass er jetzt erst so die Gradlinigkeit mehr ins Spiel bringen kann, die ihn auszeichnet, die ihn dann auch sehr gefährlich werden lässt. Von daher, ich glaube, wenn man da Jan Löhmannsröben nennt, dann ist man jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber wie Fabian schon sagt, so der eine herausragende oder die 2, 3 herausragenden, die es dann unter sich ausmachen, die fehlen halt irgendwie. Und das ist dann vielleicht auch so dieses kleine Quäntchen, was dann auch Richtung Locke fehlt. Wenn man da guckt, würde man wahrscheinlich sofort Stefan Maderer nennen, mit 17 Toren oder so, oder Eichinger, der, glaube ich, auch an 15 oder mehr Toren beteiligt war und da sehr viel kreatives Element reinbringt. Von daher.
Ja,
gehen wir mit den Löhmannsröben.
Okay, Löhmannsröben und
auf Platz. Wen hast du denn genommen, Julius?
Nee, ich habe, ich würde, ich bin, ja, ich habe, wäre eigentlich im Prinzip bei den gleichen. Ja, es kann ja kein groß anders nehmen.
Also Stierlin hat auch eine ordentliche Runde gespielt, aber jetzt halt auch nicht so, dass er da mal richtig rausgeragt hat.
Max Kulke könnte man auch noch nennen, der anfangs Probleme hatte, dann aber sich immer besser reingefunden hat und ja mittlerweile wirklich so der vielseitigste da im Mittelfeld ist. Und inzwischen auch selber Tore schießen, nicht noch vorbereitet.
Uran Halili hatte gute Momente, Berg Inala hatte gute Momente, aber da waren halt auch immer dann wieder Ausschläge nach unten da oder halt Verletzungen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja.
Kompliziert. Okay, wir haben unsere Wahl getroffen und ja, ich glaube, da tun wir auch keinem jetzt Unrecht. Bei den ganzen Leuten, die wir jetzt trotzdem genannt haben, müssen wir natürlich auch gucken, bleiben die denn alle? Und wenn das jemand weiß, dann seid ihr das. Ja, also gibt es auch wie Neuigkeiten? Wir haben ja schon häufig jetzt in den letzten Wochen immer wieder über Personalien gesprochen. Ist da schon überhaupt irgendwas klar und weiß man, wer definitiv bleibt oder wer definitiv geht?
Julius, jetzt musst du dich festhalten.
Jetzt?
Tom Müller.
Nein, nicht Tom Müller.
Doch, Tom Müller.
Einer der Müller.
Tom Müller geht. Das ist jetzt aber nicht überraschend. Also der verlorene Sohn, der zurückkam, aber dann nicht gespielt hat.
Ich glaube, das war aus. Sowohl für Verein als auch Spieler so in Ordnung und auch absehbar.
Ja, und, der geht jetzt tatsächlich in die Oberliga, hört also mit Profifußball auf. Hat jetzt gesagt, ja, irgendwie so, weiß jetzt auch nicht, also ich glaube, es war einfach so ein bisschen, der war ja vorher schon, dritte Liga hat da nicht geklappt, dann war er vereinslos dann beim HFC, bei seinem Verein quasi dann auch nicht gespielt, zum Ende jetzt auch nicht mehr im Kader gewesen. War jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen einfach auch Frust da und ja, was soll er jetzt noch machen? Braucht jetzt auch nicht irgendwie zu, keine Ahnung, irgendwie in Regionalliga Durchschnitt zu gehen und deswegen hat er jetzt gesagt, er fängt jetzt eine Ausbildung an in Hamburg als Groß- und Außenhandelskaufmann, also was Solides lernt der Junge.
Richtig was Solides.
Ja, und spielt dabei einem Oberligisten. Das ist der einzige bisher fixe Abgang tatsächlich.
Allen anderen hat sich nichts bewegt.
Na, die Spatzen rufen von den Dächern, dass Jojo Richardson, wo ja eigentlich auch schon seit Wochen klar ist, dass der geht, nur halt nicht offiziell, dass der vielleicht zurück zu Greifswald geht, wo er so seine beste Zeit hatte, ist aber auch noch nicht bestätigt. Und bei den anderen, also Haaland hatten wir ja letzte Folge ausführlich besprochen, ist jetzt auch nichts fix geworden. Berg Inala war ja immer so die Aussage, er will sich aufs Sportliche konzentrieren, weil da gab es ja diese Klausel, die ist ja nun hinfällig, weil der HFC ist nicht aufgestiegen, sprich Vertrag verlängert sich nicht automatisch, sprich er ist auf dem Markt und kann quasi überall hingehen, wo er will. Hat jetzt gestern nach dem Greifswald-Spiel unserem Kollegen Chris Kitsche, der vor Ort war, gesprochen und hat so ein bisschen gesagt, ja, jetzt müssen wir sprechen, Vertragsangebot gab es noch nicht und geht auch so ein bisschen um Wertschätzung. Klang jetzt nicht so nach HFC-Bettwäsche, mit der er ins Bett geht. Und Marc Zimmermann hat ja auch schon nach dem Spiel gegen Zehlendorf in der Vorwoche gesagt, ja, der Junge will schon eigentlich in die dritte Liga, das ist so sein Ziel. Kann er jetzt mit dem HFC offensichtlich nicht mehr erreichen für nächste Saison. Also Tendenz würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 51% gerade, dass er geht, aber ich glaube, das hängt jetzt auch echt davon ab, was hat er für einen Markt. Also es war jetzt ja, wie ich gerade gesagt habe, da waren schon gute Momente dabei, bis sehr gute. Aber dann auch Spiele, wo er irgendwie gar nichts auf den Platz gebracht hat oder wo er einfach mal ja noch nicht mal in der Startelf stand. Ob da jetzt ein Drittligist kommt, weil er ist jetzt nun auch nicht mehr ganz jung, der Berg Inala, und sagt, das ist jetzt unser Mann, muss man einfach abwarten, glaube ich.
Auch sehr geschickt gemacht vom HFC. So ein bisschen unterm Radar gespielt und jetzt kommt keiner so herausgestochen, dass er jetzt gleich weggekauft wird.
Ja, das sehr auf gut, jeden Fall sehr gut. Aber man nimmt ja vielleicht auch mal so eine Million mit, hätte man ja auch. Gut, kriegt man für einen Regionalligaspieler.
Ich wollte gerade sagen, für welchen Spieler sollte die
Million. Aber 300.000 sind auch nicht verkehrt.
Ja, das stimmt. Das wäre schon.
So betriebswirtschaftlich hätte auch mal einer herausragen dürfen.
Apropos betriebswirtschaftlich, wollen wir noch die Stürmer machen? Du hast doch mal ein paar Stürmer aufgezählt, die kommen könnten, oder?
Ich habe mich ein bisschen umgehört.
Ja, aber ich meine, das haben wir auch schon in der Saison, ist es ja auch Dauerthema gewesen, der Sturm, der ja, wir irgendwie ja vorhin, nicht so richtig.
Vorhin haben wir gar nicht ausgeführt, ne, wo der Kader eigentlich optimiert werden könnte. Also wir haben es ja so ein bisschen mal gesagt, was passieren soll. Ich denke, das macht auch Sinn. Also Sturm ist auf jeden Fall eine Baustelle. Also Jonas Niedfeld hat jetzt so ein bisschen gezeigt, dass er auf jeden Fall Präsenz hat und Spielintelligenz. Da hoffen wir, dass man noch ein bisschen Spritzigkeit dann dazu kommt, wenn er die ganze Vorbereitung dann macht. Aber sonst war es halt schon sehr dünn. Manasseh Schell konnte jetzt auch sein Tore, was er angekündigt hat, dann nicht mehr durchziehen bis zum Saisonende. Also da muss auf jeden Fall was passieren, soll ja auch passieren. Ein paar Namen.
Löder hatten wir schon mal, aber da sieht es ja.
Justin Steinkötter, das ist der Torjäger, ein Torjäger aus der Regionalliga Südwest. Steinbach-Heiger hat er gespielt und viele Tore geschossen, hat auch schon Drittliga-Erfahrung für Saarbrücken, da hat er HFC mal angeklopft, nach unseren Informationen, aber der will auch in die dritte Liga.
Ist natürlich schwierig, jetzt aus einer anderen, den Top-Torjäger aus einer anderen Liga zu kriegen, die
also man muss, da Klasse. Muss man, glaube ich, gucken, da hat der HFC, also was man so ein bisschen raushört, wenn man sich umhört, es gibt einige, die so in der groberen Verlosung sind und Ich glaube, so richtig konkret ist es da noch nicht geworden. Da ist, denke ich, auch bei vielen so, ja, wir gucken jetzt erstmal, ob er es vielleicht nicht doch noch schafft in die dritte Liga. Ja, das ist so, Sturm ist klar, Linksverteidiger hat der Daniel May auch gesagt, das ist für mich auch klar und richtig, weil das war auch so eine Dauerbaustelle in der Saison, wo man auf jeden Fall ein neues Niveau einbringen könnte. Und dann, ja, könnte natürlich ein Abgang von Berg Inale auch eine Chance sein, zu sagen, wir holen vielleicht einen, der nochmal, der zu dieser Ballgewinnsqualität vielleicht sogar auch noch ein bisschen spielerisch mehr reinbringt, um eben dieses ja angesprochene spielerische Defizit zumindest vielleicht schon mal von individueller Klasse ein bisschen aufzufangen. Und wo dann Marc Zimmermann dann hoffentlich auch noch so als Trainer tätig werden kann und da noch was draufsetzen kann, das Kollektiv.
Wir sind gespannt. Im letzten Jahr war es ja, also jedenfalls in meiner Erinnerung, es musste natürlich auch viel angeschafft werden an Spielerpersonal. Ging es relativ flott, dass da irgendwie Namen da waren und relativ schnell Klarheit da war. Also die haben da irgendwie sehr schnell gearbeitet.
So, da war es aber auch so, dass Daniel Mayer so ein paar Steine recht schnell setzen wollte, dass man einfach sieht, da ist ein,
ja, musste ja auch
im Endeffekt. Da ist ja was da, dass dann auch Spieler kommen. Und diesmal geht es ja wirklich so mehr so, wir wollen in der Spitze noch was drauflegen. Und da wartet man, glaube ich, im Moment dann im Zweifel auch nochmal eine Woche länger, wenn man halt wirklich dann ja halt keinen für die Breite holen will. Da kam ja am Anfang auch diese ganzen mit HFC-Vita, also Zaruba und wie sie alle hießen, die kriegst du jetzt auch nicht mehr, Halili, also die alle so ein bisschen Lokalkolorit kamen, die kamen ja am Anfang dann ganz schnell und dann die, ich sag mal, die einen Unterschied machen sollten, wie Inala, kam dann doch deutlich später in der Transferphase. Und Hartmann ja noch viel später zum Beispiel, also das kann auch noch ganz spät passieren, dass man so jemanden dann kriegt, weil der vielleicht andere Ideen hat, was da nicht klappt und dann kommen solche erst im August überhaupt erst. Ja. Bis dahin ist ja noch viel Zeit.
Absolut.
Viele, ja, das war Mai. Chemie kennt keine Liga-Folgen.
Na, dazu kommen wir noch, wie wir hier weitermachen. Eine Sache, die wir schon angekündigt hatten, wo wir schon gesagt haben, das ist relativ wahrscheinlich, dass Robert Marien, Finanzvorstand?
Kaufmännischer Leiter ist
der. Kaufmännischer Leiter, nicht Vorstand.
Oh Gott, das ist halt kein Vorstand.
Nee, Vorstand ist er nicht. Nein. Das hat sich bestätigt einfach. Der kommt jetzt und da haben wir viel Hoffnung. Ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was der da eigentlich den ganzen Tag macht, aber er scheint wichtig zu sein.
Na, er hat gesagt, er will unbequem sein den ganzen Tag. Also er will quasi den Mitarbeitern, die es da gibt beim HFC, so ein bisschen auf die Nerven gehen und sagen so
hier kann gespart werden.
Ja, hier kann gespart werden und vor allem so verdienen wir mehr Geld. Los, raus an den Mann und holt Sponsoren rein und gewinnt Mitglieder. Ja, also Robert Memmerin, der weiße Rauch, kam schnell. Habe auch mit ihm gesprochen.
Ja.
Gerade ist er in Japan, wird uns vielleicht dann Zeit verschoben holen, weil er noch einen lange vereinbarten Urlaub geplant hatte. Und er sollte ja eigentlich beim HFC, da hat er auch erst zum 1. Juli gesucht. Aber der Vorstand hat dann gesagt, ja, und er hatte da auch nichts dagegen, komm, arbeite dich schon mal ein, guck dich schon mal um vor deinem Urlaub. Und das hat er jetzt gemacht. Kann da jetzt so ein bisschen bei Sushi und, weiß nicht, ich war noch nie in Japan, das ist jetzt Klischee, Mangas, kann er jetzt über den HFC nachdenken.
Da gibt es, glaube ich, schon Sushi.
Sushi gibt es da auf jeden Fall, Leuchtreklame.
Ja, aber schöne Zitate hat er im Interview mit dir gegeben. Du gewinnst keine Mitglieder, indem du 10% Rabatt beim Bäcker anbietest. Es geht darum, Identifikation zu schaffen.
Jawohl.
Mensch.
Das hat er gesagt. Das ist in Rostock, ist ihnen das gelungen. Da hat er ja wirklich.
Ja, das war zu dieser Mitgliederzuwachs.
Langsam beigefügt.
Da sind wir dann jetzt auch langsam dran.
Zu Tausenden.
Naja, also wir müssen dann auch langsam Mitglied werden beim HFC. Wir halten uns ja als Journalisten mal ein bisschen zurück, aber.
Julius, du kannst das gerne werden. Wir bleiben objektive Nicht-Mitglieder, damit wir auch mal sagen können, ist alles Mist.
Ja, muss man ja auch manchmal. Okay, aber da habe ich jetzt persönlich einen guten Eindruck von dem.
Ich hatte auch, also ich kannte ihn ja gar nicht, also jetzt so vom, man kannte ihn halt aus der Ferne als Name, aber er hatte einen sehr, sehr umgänglichen, klare Aussprache. Er ist jetzt nicht so konkret geworden bei den Projekten, was ich aber auch verstehen kann, weil er war irgendwie 3 Tage da und hat jetzt mal so mit den Leuten von der Geschäftsstelle gequatscht und mal hier und da. Da posaut man jetzt nicht irgendwie
in der Zeitung schon raus. Das wollte vielleicht nicht dir sofort sagen, hier, wir machen jetzt alles anders hier und das ist das Nächste und das.
Aber
und das.
Es war schon klar zu hören, dass er schon eben unbequem im positiven Sinne sein will und halt sagt, ja, was er halt in Rostock auch geschafft hat, so wie Status Quo gibt es hier nicht. Und wenn wir einen HFC voranbringen wollen, dann muss da halt auch was passieren. Und aber jetzt auch gar nicht irgendwie so im Sinne von einem Manager-Typ, was man sich vielleicht unter kaufmännischem Leiter irgendwie so sehr bürolastig, sondern ja, das ist halt ein Fußballmensch auch so. Also so ist zumindest mein Eindruck gewesen.
Ich hab den Eindruck, das ist so ein Typ, der, also so kaufmännischer Leiter, so einer, der mit so einem Bleistift so ein Haushaltsbuch
führt. Ja, genau, das denkt man.
Ne? Einnahmen, Ausgaben aufschreibt und dann sagt, hier stimmt aber was nicht. Aber er scheint ja auch da nicht. Einfach also, in diese Richtung
Impulse. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt einfach so ein bisschen gucken und ist bestimmt auch mal ein spannender Mann und das werden wir bestimmt auch mal probieren, so vielleicht in Richtung ja, nächster Saison, wenn er da mal schon so ein bisschen klareres Bild hat, dass wir den auch mal in den
Podcast holen. Ja, gerne, weil das irgendwie so, wann, also kennt ihr von irgendeinem Verein den kaufmännischen Leiter? Also es ist ja selten, dass so eine Person irgendwie so auch...
Naja, die haben ja auch oft einfach andere Namen, ne? Also du kannst ja auch einen Sportdirektor haben, dann kannst du einen sportlichen Leiter haben, meinst, dann kannst du einen Geschäftsführer Sport haben und irgendwie machen sie alle
Finanzvorstand,
mehr oder weniger das
Gleiche. Finanzvorstand, genau.
Aber ich denke auch, dass das eine sehr spannende Personalie ist und ich glaube, das ist auch der... ein wichtiger und richtiger Weg vom HFC, sich da so in der allgemeinen Führung breiter aufzustellen und da nicht nur auf einen Sportdirektor, Sportchef, sportlichen Leiter, wie auch immer man das dann nennen möchte, zu setzen. Da haben sie mit Daniel Mayer ganz offensichtlich schon einen ganz guten Griff gemacht letztes Jahr, was man bisher so beurteilen kann, sondern dass da noch so ein bisschen Expertise auf einem anderen Gebiet mit dazukommt, kann dem Verein, glaube ich, nur voranbringen.
Bisher auf jeden Fall der beste Transfer. Aber war ja noch in dieser Saison. Bist ja der beste Transfer. So, ja, er ist der beste Transfer.
Ich dachte gerade, jetzt bin ich gerade...
Welcher Transfer? Okay.
Aber vielleicht noch, also einen Satz, den ich auch noch ganz spannend fand, er hat gesagt, in Rostock ging es erstmal am Anfang darum zu sparen, weil die waren halt quasi kurz vorm finanziellen Kollaps. Und das hat gesagt, ja, beim HFC ist das wahrscheinlich relativ schwierig. Ein bisschen sparen geht immer, aber in der Regionalliga, so beim Personal und Aufwand kann man nicht mehr so viel sparen. Also die Minusseite, wie er sie genannt hat, da ist nicht so viel Spielraum, deswegen will er sich vor allem um die Plusseite kümmern, sprich Mitglieder gewinnen, Sponsoren gewinnen, beim Ticketing, Marketing, sowas da noch draufpacken. Also daran wird man ihn messen und das wird dann, glaube ich, ganz spannend, was da vielleicht so in nächster Zeit passiert, dann auch an sichtbaren Aktionen zum Beispiel, um eben diese Identifikation zu schaffen, die Mitglieder zieht.
Okay, dann gucken wir nochmal voraus.
Ein letztes Mal
Ausblick auf das eigentlich das Spiel, was die Saison entscheidet. Wir haben das vorhin ja schon mal kurz angerissen. Pokalfinale am Samstag um 14:30 Uhr gegen Stendal. Wann war Stendal das letzte Mal im Pokal?
Die haben den irgendwann mal gewonnen, oder?
HFC gegen Stendal, hat man das also, in den letzten Jahren?
Stendal war bestimmt mal irgendwann in den vergangenen 15 Jahren eine Finale. Spielen ja immer so zwischen Oberliga und Verbandsliga, ja. Also einer der höherklassigeren Vereine aus Sachsen-Anhalt. War bestimmt irgendwann im Finale und dann hat am Ende bestimmt entweder der HFC oder Magdeburg gewonnen, wie das immer so ist. Aber ja, spannende Aufgabe auf jeden Fall. Werden sicherlich auch ein paar Zuschauer mitbringen. Wahrscheinlich sogar mehr als Germania Halberstadt letztes Jahr, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Weil ein Stendal am Hölzchen ist auch immer ganz gut was los. Und ich glaube, dem Spiel fiebert man da auch entgegen. Ist sicherlich auch eine gute Mannschaft, also eine Verbandsliga aktuell Tabellenerster, auch mit ein paar guten Spielern, aber ja, wie Fabian vorhin schon gesagt hat, also da ist ein Sieg für den HFC auf jeden Fall Pflicht. Und jetzt im besten Fall auch nicht irgendwie so ein Ding wie letztes Jahr gegen Halberstadt, dass du irgendwie 4-2 nach Verlängerung gewinnst und dich erst nur 90. plus 2 mit dem Kopfballtor von Jannis Vollert überhaupt in die Verlängerung rettest, sondern im besten Fall, so wie der HFC das in den meisten Pokalspielen jetzt zuvor gemacht hat, dass man da relativ schnell zeigt, wer der Profi-Club ist. Und dann ist es am Ende auch eine gute Saison, wenn du den Pokal gewinnst. Dann gibt es ordentlich Einnahmen durch den DFB-Pokal. Letztes Jahr waren es knapp über 200.000. Auch das Gleiche wird dieses Jahr dieses Jahr wieder geben. Davon kannst du schon gut was machen als HFC.
Genau. Also und dann gibt es auch eine 2+ für die Saison. Nee, was war es, eine 2? 2-.
Gute 2.
Eine gute 2.
Ja, Löhmanns Rom 2+, HFC als Ganzes eine 2.
Wenn Pokal gewonnen.
Wenn Pokal gewonnen. Ja, muss man nicht drüber reden. Also wenn du im eigenen Stadion gegen Verbandsligisten die DFB-Pokaleinzug und halt 200.000 Euro, damit kannst du einen Spieler durch die ganze Regionalliga und dann noch einen und vielleicht sogar noch einen durchfinanzieren. Ja. Wenn du das vergeigst, also dann, ja, tut's mir leid. Dann ist wirklich, also dann ist ein ganz großer schwarzer Fleck auf dieser Saison. Und ich glaube, da wird auch beim HFC niemand was anderes sagen. Zuvor, dass dann eben Robert Marin, der die Finanzen jetzt im Blick haben muss, und Daniel Mayer, der das Sportliche im Blick haben muss. Also absolut. Ich glaube, da gibt es kein Vertun.
Aber da gehen wir nicht von aus. Das werden wir dann am Samstag dann sehen. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen auf uns selber voraus, oder? Weil nächste Woche könnten wir, ist noch nicht bestätigt, aber wir könnten ein Interview noch machen. Wir sagen jetzt nicht mit wem, aber wir gucken mal, dass das klappt, dass wir dann nächste Woche, nicht gleich am Dienstag, sondern wahrscheinlich am Mittwoch, noch was Kleines vorbereiten oder noch was Kleines aufnehmen. Genau, und dann machen wir erstmal, wir haben es jetzt gesagt, wir machen jetzt erstmal Sommerpause. Nee, wir machen keine Sommerpause.
Doch, wir machen Sommerpause. Wir machen nächste Woche, wahrscheinlich dann ohne mich, weil ich mal im Urlaub bin. Heureka.
Mal.
bin sonst nie im Urlaub. Gedanklich bin ich sowieso nie im Urlaub.
Ja, das ist ja was anderes.
Naja, genug Quatsch. Wir werden nächste Woche mit dem Gast, wenn er denn hoffentlich kommt, aber es sieht ganz gut aus, nochmal so ein bisschen ihr dann Bilanz ziehen. Als Ganzes ja dann mit auch dem Landespokal, kann man ja dann auch sagen, wie es ausgegangen ist.
Ja.
Vieles, was wir jetzt so andiskutiert haben, vielleicht nochmal in die Tiefe gehen, aus HFC-Sicht dann auch. Und dann werden wir uns eine Sommerpause gönnen, wie der HFC auch. Die fahren dann auch alle erstmal in Urlaub. Und dann geht es wieder los am 23. Juni, das ist ein Montag dann, im Stadion, so der Trainingsauftakt, das hat ja Tradition, mit dann wahrscheinlich, vielleicht auch schon, wahrscheinlich ein, zwei Zugängen und vielleicht auch einen dann bis dahin auch klaren Abgängen. Und ich glaube, da hat man bis dahin dann wieder was zu besprechen und zwischendurch, gönnen wir uns mal eine kleine
absolut.
Sommerpause.
Dann gönnen wir den Spielern, den Verantwortlichen und uns eine kleine Pause.
Meine, im Endeffekt ist es ja nur eine Folge, ne? Die dann
eigentlich fällt
also, ich würde jetzt vielleicht nicht als Sommerpause bezeichnen.
Die aber große Sommerpause.
Die große
Nein, dann ist es natürlich wirklich nicht so ganz so viel. Ich habe das einfach auf dem Kalender mir jetzt noch gar nicht so angeguckt. Okay, was wir noch sagen können, nächstes Jahr sieht es ganz gut aus, dass wieder Livestreams.
Habe ich mir sagen lassen,
ja. Bei mz.de zu sehen sein werden. Ja. Das ist ja auch der große Vorteil in der Regionalliga, weil ja die rechte Lage etwas anders ist, dass wir da live streamen können weiterhin, was ja auch sehr gut angenommen wird. Okay, dann mit einem bisschen negativen Saisonausgang, aber am Ende eigentlich doch alles ganz gut und vielleicht wird sogar Runde 2 am Ende des Jahres für den HFC. Verabschieden wir uns erstmal, oder?
Jawohl.
Gut,
dann mal kollektiv Fabian noch einen schönen Urlaub.
Ja, genau. Fabian, einen schönen Urlaub dir.
Dankeschön.
Hab viel Spaß. Ich
wünsche allen Hören schon mal jetzt eine schöne Sommerpause.
Ja, große
wir greifen Sommerpause. Wieder an.
Ich fängt ja jetzt schon die Sommerpause
an. Wir quatschen nächste Saison wieder mit vollem Engagement wieder los.
Absolut. So machen wir das. Also, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.